Insofern kann Lachgas ein Einstieg sein. Wenn man es so betrachtet, dann sind auch alle möglichen anderen Substanzen, ich schaue jetzt gerade auf Ihren Cappuccino, auch potenzielle Einstiegsdroge, weil wir auch da natürlich gerne Substanzen nutzen, um unsere Bedürfnisse zu regeln. Wenn wir eigentlich müde wären und das Bedürfnis nach Schlaf vielleicht vorliegt, dann passt es aber nicht dazu, dass wir jetzt gerade einen Termin haben, nutzen wir Substanzen.
Mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir sprechen mit interessanten Menschen aus Köln. Und das ist heute Ulrich Frischknecht. Er ist Professor für Sucht- und Persönlichkeitspsychologie an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und die sitzt in Köln. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag. Sehr schön, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich dieses Prädikat interessanter Mensch aus Köln bekomme. Vielen Dank dafür.
Ich bin sicher, alle Zuhörenden werden mir nach dem Podcast zustimmen. Ich glaube, das Thema Drogen interessiert alle, egal ob man sie nimmt oder nicht. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Professor für Sucht- und Persönlichkeitspsychologie finde ich erstmal einen spannenden Titel. Das ist ja auch nicht so das, was man als Schüler als Berufswunsch angibt, sondern da findet man irgendwie zu. Wie sind Sie das geworden?
Ja, also ich habe Psychologie studiert auf Diplom an der Universität in Marburg und hatte während des Studiums schon ein großes Interesse für das Thema Drogen und Kriminalität und habe dann durch verschiedene Praktika einfach mich in diesem Themenbereich weiterentwickelt und dann mich auf eine Stelle am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim beworben und diese auch bekommen. Dort gibt es eine Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin. Das ist der erste und auch einzige Lehrstuhl für Suchtforschung in Deutschland. Und dort konnte ich meine Promotion und meine Psychotherapeutenausbildung machen und war eben in der Behandlung und in der Wissenschaft von Menschen mit Suchtproblemen und Erkrankungen über 12 Jahre tätig. Und irgendwann muss man sich überlegen, wenn man in diesem Feld unterwegs ist, geht man jetzt mehr in die Praxis oder mehr in die Wissenschaft? Und mein Weg war dann durch eine glückliche Fügung, möchte ich sagen, dass hier diese Stelle mit diesem Spezialgebiet Sucht- und Persönlichkeitspsychologie ausgeschrieben wurde, dass ich diese Stellenanzeige bekommen habe, mich darauf beworben und man mich für geeignet erachtet hat, diese Position auszufüllen.
Wie groß ist denn eigentlich dieses Team in Köln an Ihrer Hochschule, das sich mit Themen rund um Sucht befasst?
Wir haben ein Institut bei uns in der Hochschule, das nennt sich Deutsches Institut für Sucht- und Präventionsforschung. Das klingt erstmal sehr, sehr groß. De facto sind wir, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube 5 ProfessorInnen, die an verschiedenen Standorten tätig sind, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sich dort in dieses in dieses Team mit involvieren. Die Schwerpunkte bisher unter meinem Vorgänger waren insbesondere auch Kinder von Menschen mit Suchterkrankungen. Wir haben aber auch eben das Konsummonitoring. Ein Kollege hat dort eine große Studie in Köln gemacht, wo es auch um das Thema Partydrogen ging. Kölner Clubleben ohne Partydrogen wäre das wahrscheinlich nicht so spannend, wie es von vielen bewertet wird. Genau, und haben dort aber auch Menschen, die sich um die Themen Menschen mit Suchtproblemen und weiteren Einschränkungen, beispielsweise Behinderungen, kümmern und haben auch einen Schwerpunkt zum Thema Suchtprävention und vor allem auch Suchtprävention so, dass sie auch wirksam ist, weil es in diesem Feld auch sehr vieles gibt, was man irgendwie so sich ausdenkt und dann macht und dann irgendwie sagt, das hat jetzt schon geholfen, weil alle finden es gut, aber wenn es um Sucht geht und um Drogen, dann finden die meisten Menschen irgendwas gut. Man muss sich nur fragen, ist das das, was nachher auch das Ziel ist, was man damit erfährt? Genau deshalb, also wir sind mehrere Professoren, so richtig gut beziffern mit Personalstellen lässt sich das nicht, weil das auch immer wieder abhängig ist davon von Forschungsförderung, wie viele Projekte gerade laufen und wie viele Mitarbeitende dann dort eben entsprechend angestellt sind.
Prävention ist natürlich schon ein total spannendes Thema, weil wir ja gerade hier in Köln sind und der Karneval ja tobt schon, kann ich sagen. Ich habe gerade ganz spontan an diese Kampagne Keine Kurzen für Kurze gedacht. Das ist ja eine, die im Kölner Karneval aktiv ist. Und natürlich fragt man sich da, ist das nur gut gemeint oder erreicht man damit tatsächlich was? Aber zum Karneval kommen wir vielleicht später. Ich merke jetzt schon, ich könnte mit Ihnen einen fast unendlichen Podcast machen, denn Drogen sind in unserer Gesellschaft präsent. Es gibt die Legalen, es gibt natürlich die Illegalen. Wir haben von einem Dreivierteljahr eine illegale zu einer legalen Droge in Deutschland gemacht. Cannabis und, wie gesagt, wir befinden uns ja gerade in der Session und ich glaube, da gehört das Kölsch genauso dazu wie das Alav. Wir befinden uns aber auch noch im Dry January, also dem alkoholfreien Januar, bei dem viele Menschen ja mitmachen, immer mehr, glaube ich sogar, und der sich jetzt seinem Ende zuneigt. Und dem Alkohol würde ich mich gerne auch mit Ihnen zuwenden, also inhaltlich.
Wir ich sehe hier keinen. Wasser. Genau.
Und auch einem Cappuccino, aber sind ansonsten ganz trocken. Aber es gibt in Köln auch ein weiteres brandaktuelles Thema, das ich mit Ihnen zumindest gerne streifen möchte, bevor wir dann zum Alkohol kommen. Denn es gibt ganz aktuell die Nachricht, dass Köln die erste Kommune in NRW sein könnte, die den Verkauf von Lachgas an Kinder und Jugendliche verbietet. Derzeit werden die rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbot geprüft, so heißt das. Wie groß ist das Problem mit Lachgas aus Ihrer Sicht?
Ja, das Problem zu beziffern alleine ist schon eine Schwierigkeit, weil aufgrund dieser sehr freien Verfügbarkeit und dass wir auch eigentlich gar nicht wirklich wissen, wie viele Jugendliche konsumieren das denn. Wir wissen auch nicht so wahnsinnig viel über die Absatzzahlen, macht es schon schwierig, das zu beziffern. Gleichzeitig gibt es ja genügend KollegInnen aus den medizinischen Abteilungen verschiedener Krankenhäuser hier drumherum, die, glaube ich, sehr froh wären, wenn sie nicht zusätzlich zu allen üblichen Problemen, die sie haben, sich nicht auch noch eventuell um Menschen mit neurologischen oder psychischen Ausfällen, die durch die Lachgaskonsum kommen, beschäftigen müssten. Das ist immer was gerne außen vor genommen wird, dass wenn man über die Menge oder über die Größe eines Problems spricht, dass man sich auch fragen muss, selbst wenn es vielleicht numerisch gesehen, also von der reinen Zahlenfolge, gar nicht so ein großes Problem wäre, aber wäre es nicht eventuell ein vermeidbares oder ein weitgehend vermeidbares Problem? Und was bedeutet das auch für andere Probleme, die eventuell dadurch dann nicht adressiert werden können? Von daher kann man schon sagen, auch wenn man jetzt noch nicht genau weiß, wie viele Jugendliche in Köln konsumieren das und wie viele haben davon dann auch sozusagen die potenziellen Spätfolgen, ist natürlich jeder einzelne Fall prinzipiell etwas, wo man bedenken muss, der hält in einer Klinik gegebenenfalls den Arzt ab, eine andere Behandlung für jemand anderes zu unternehmen. Und er hält in einer Suchtpräventionsfachstelle eventuell eine Person davon ab, ein anderes Themenfeld anzugehen. Und der hält auch einen Polizisten davon ab, vielleicht irgendwie sich der organisierten Kriminalität zuzuwenden, weil er nun mal auch diesem Themenfeld sich zuwenden muss.
Ich glaube, viele Menschen haben noch nie Lachgas probiert und können sich darunter auch nicht wirklich was vorstellen. Was ist das für ein Zeug, was in Köln, nicht nur in Köln, muss man sagen, immer öfter als Partydroge bei Jugendlichen missbraucht wird?
Das ist erstmal eine flüchtige Substanz. Die wird von den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in der Regel hier mittlerweile oder aktuell ja ganz legal in Kiosken gekauft. Die sind dann dort in solchen großen Behältnissen. Die sehen aus wie große Flaschen. Und die werden dort in Luftballon gefüllt, also das Lachgas wird von dort in einen Luftballon eingefüllt und dann dieser Luftballon inhaliert. Man kennt sowas vielleicht aus dem Beispiel Helium und dann hat man anschließend so eine nette quieke Stimme. Und nur, dass beim Lachgas sozusagen diese Substanz zu einer leichten Euphorisierung führt, also dass man sich irgendwie wohliger fühlt, dass man vielleicht leichte Halluzinationen bekommt, dass man irgendwie so vielleicht ein ganz leichtes Glücksgefühl bekommt. Das sind sozusagen die Gründe, warum Menschen das konsumieren. Und ja, das bringt verschiedene Probleme mit sich. Also, oder bleiben wir erstmal vielleicht bei der Funktion. Lachgas ist ein Anästhetikum, also es wird auch in der Medizin verwendet und ist auch notwendig nach der Weltgesundheitsorganisation, dass man es braucht. Also das ist
ich kenne eine Freundin, die hat das bei der Geburt tatsächlich bekommen.
Mhm, genau, also das ist sozusagen als Anästhetikum für bestimmte Anwendungsgebiete sozusagen auch besser als andere. Deshalb ist sozusagen ein generelles Verbot auch aus medizinischer Sicht nicht wirklich sinnvoll, sondern es kommt darauf an, für welchen Zweck. Und dann müsste man sich überlegen, an welcher Stelle sollte etwas verboten werden. Warum sollte man es verbieten? Das hat, ne, einerseits würde man sagen, kann doch den Jugendlichen so ein bisschen Euphorie und ein bisschen Glücksgefühl und ein bisschen Rausch gönnen. Das wäre ja prinzipiell erstmal nicht verkehrt. Das gehört ja zum Jugendalter dazu, dass man sich in diesen Gefilden auch irgendwie ausprobieren möchte. Es hat halt Lachgas einfach die, wie alle Drogen, Probleme, dass es sozusagen Spätfolgen irgendwie mit verursachen kann. Das ist mir ganz wichtig, weil ich würde mich unglaubwürdig machen gegenüber all den Jugendlichen, die jemanden kennen, der schon mal Lachgas probiert hat und keine Probleme hat. Ja, die allermeisten Konsumierenden, wie bei allen Substanzen, haben erstmal keine Probleme damit, sondern es sind oftmals Spätfolgen, die sich bei chronischem, häufigen, wiederholtem Konsum einstellen oder eben, wenn bestimmte Personen mit einer, wir nennen das Vulnerabilität, also die von Haus aus schon so verletzlich sind, dass sich sehr schnell diese Schäden einstellen. Und diese Schäden, die können eben verschiedenartig sein. Das kann irgendwie so für Jugendliche irrelevante Themen sein, wie vielleicht Unfruchtbarkeit. Da denkt man vielleicht irgendwie in diesem Zeitraum überhaupt nicht so dran, aber das gehört auch mit dazu. Aber es kann eben auch zu Lähmungserscheinungen führen und natürlich auch zu Bewusstlosigkeit führen. Aber auch durch diese Konsumform, wie sie eben gemacht wird, kann es auch zu Verbrennungen, beziehungsweise eigentlich sind das Vereisungen, aber in der Lunge auch kommen. Und das sind natürlich alles medizinische Notfälle, die teilweise auch lebensbedrohlich sind, also bis hin zu Todesfällen auch entstehen könnten.
Ja. Wie ist das mit dem Thema Abhängigkeit? Kann man davon auch abhängig werden? Und ist Lachgas als sowas wie eine Einstiegsdroge zu bezeichnen, wissenschaftlich?
Ja, genau. Also zum Thema Abhängigkeit ist mir jetzt auch nicht wirklich bekannt, wie viel wir darüber wissen, ob man von Lachgas selbst abhängig wird. Denn de facto muss man auch hier sagen, wie bei den meisten Partydrogen, die werden ja nicht alleine konsumiert, sondern die werden zusammen konsumiert. Das sind Menschen, die rauchen eventuell auch noch Zigaretten dazu oder wenigstens E-Vapes, konsumieren Alkohol entweder im Voraus oder im Nachgang zu diesem Rausch. Und auch da muss man sagen, ist, soweit ich weiß, doch noch sehr vieles unklar, wie häufig es dann tatsächlich zu einer Abhängigkeit in dem Sinne, wie wir es beim Alkohol oder beim Tabak kennen, führt.
Und Einstiegsdroge, ich meine, darüber wird immer so landläufig geredet. Was heißt das genau und ja, kann man das als eine solche für was dann auch immer bezeichnen?
Ja, genau. Einstiegsdroge ist ein schwieriger Terminus und wir haben das ja gerade in der Cannabis-Legalisierungsdebatte irgendwie auch mitbekommen. Einstiegsdroge bedeutet ja so viel, dass es der Einstieg in etwas ist. Und dann muss man erstmal definieren, wo rein denn. Und vorher war eben Cannabis das Thema, dass man gesagt hat, damit kommt man in die illegale Drogenthematik rein, weil man zu einem Dealer geht. Und damit sozusagen den Einstieg in den illegalen Konsum hat. Das hätte man ja beim Lachgas aktuell gar nicht. Nicht mal die Jugendlichen. Also die können ja legal im Kiosk, so wie sie ihre Schokoriegel dort kaufen und ihre Softdrinks, über deren gesundheitliche Aspekte man natürlich auch sprechen kann, aber die können sie dort einfach besuchen. Von daher, das wäre nicht das Thema. Aus psychologischer Sicht muss man sagen, ist die Einstiegsfrage eigentlich eher die, wie funktioniert der Einstieg da drin, dass man Substanzen nutzt, um Bedürfnisbefriedigung zu erreichen, die sonst nicht möglich ist. Und ich hatte vorher schon gesagt, Jux und Dollerei und ein bisschen Glücksgefühle und Rausch, das sind durchaus Bedürfnisse, die sind ja sehr menschlich. Also, und dann ist aber die Frage, wodurch sollen die befriedigt werden und wodurch können die auch befriedigt werden? Wir sind natürlich in einer Gesellschaft, die insgesamt sehr stark auf Leistung orientiert ist, sehr stark auch in Richtung Perfektionismus sich orientiert. Und dann sind natürlich eben solche Ausbrüche und irgendwie Neugier-Aspekte, die irgendwie Jugend und jungen Erwachsenen typisch sind, weil das einfach Bedürfnisse sind, die dort irgendwie befriedigt werden müssen, eventuell nicht durch das, was gängig ist, bei uns zu befriedigen. Dann verstößt man sofort gegen irgendwelche Regeln, bekommt dafür irgendwelche Auflagen und Strafen etc. oder wird irgendwie zumindest sozial geächtet eventuell. Und dann können Drogen eventuell etwas ermöglichen, was sonst nicht so leicht möglich ist. Und das wäre dann eigentlich am ersten der Einstieg. Insofern kann Lachgas ein Einstieg sein. Muss man allerdings auch sagen, wenn man es so betrachtet, dann sind auch alle möglichen anderen Substanzen, ich schaue jetzt gerade auf Ihren Cappuccino, auch potenzielle Einstiegsdroge, weil wir auch da natürlich, bin ich selber auch mitschuldig, gerne Substanzen nutzen, um unsere Bedürfnisse zu regeln. Wenn wir eigentlich müde wären und das Bedürfnis nach Schlaf vielleicht vorliegt, und dann passt es aber nicht dazu, dass wir jetzt gerade einen Termin haben, nutzen wir Substanzen.
Trinken wir einen Kaffee.
Dann trinken wir ein, zwei, drei, ja, mit der Zeit auch mehr und irgendwann hilft es auch das nichts mehr. genau.
Die Grenzen sind fließend, aber ich finde den Aspekt total interessant, dass offenbar eine Suchtkarriere dann damit beginnen kann, dass man zunächst mal überhaupt darauf kommt, seine Bedürfnisse über gewisse Substanzen zu befriedigen, statt zu sagen, ich gehe eine Runde joggen oder andere Dinge zu machen, wo man auch Euphorie oder Glückszustände oder Ähnliches, genau, herstellen kann.
Genau. Mit vielleicht noch, das möchte ich noch einwerfen, weil Sie es gerade gesagt hatten, dass man darauf kommt. Das ist ja das Gefährliche bei den meisten Substanzen. Man kommt gar nicht darauf, sondern wir sind, Sie hatten es vor eingangs gesagt, in unserer Gesellschaft sind Drogen allgegenwärtig. Ja, der anstehende Alkoholkonsum, jetzt wieder zum Karneval, der gehört ja dazu, leider. Und da merkt man erstmal gar nicht, dass ein Bedürfnis in einem durch diese Substanz befriedigt wird, weil man ja vermeintlich denkt, es liegt daran, dass man jetzt viel getanzt hat, zu irgendwelcher Musik getanzt und gesungen, dass aber ein großer Teil doch durch die Wirkung von den Substanzen kommt. Das ist nicht so, dass man da drauf kommt im Sinne von, ah, jetzt habe ich es erkannt, für mich, so setze ich es ein, sondern das sind Dinge, die passieren eher unbewusst oder implizit. Ne? Und das ist dann auch, genau wie Sie es gerade gesagt haben, dieses Schleichende oder diese fließenden Übergänge, die es so schwer machen, Menschen verständlich zu machen, warum Dinge, die für die eine Person über viele Jahre kein Problem darstellen, dann entweder genau für diese Person plötzlich doch ein Riesenproblem sind, oder von der anderen Person eben einfach schon von vorne weg einfach ein großes Problem hat. Also da ist irgendwie immer wieder diese Idee, dass wir vielfältig sind, muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Und vielfältig halt auch in dem, was wir über uns selbst eigentlich wissen und wahrnehmen.
Was sagen Sie denn jetzt zu dem Verbot, das geprüft wird? Finden Sie das richtig?
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll es ja ein Verbot der Abgabe sein. Und
an unter 18-Jährige.
Genau, das ist insofern erstmal natürlich zu begrüßen, weil generell für alle Substanzen die Regel ist, je später man einsteigt, desto besser. Und Verbote zumindest einen gewissen Teil von Menschen doch davon abhalten. So wie das Verbot jetzt gerade, so wie ich es verstanden habe, eben wäre es nicht ein Verbot, was den Konsumierenden auf die Füße fällt, das ist gut, sondern was den Profiteuren, nämlich den Abgebenden, also den Kioskhändlern, die einfach wahrscheinlich eine gigantische Gewinnmarge haben, auf die Füße fällt. Und genauso sollte es sein. Ich halte es allerdings auch nicht für weitgreifend genug, weil wenn es nach wie vor direkt vorne im Kiosk an der Ecke steht und wer soll es denn bitte schon kontrollieren? Ne? Also auch ein großes Thema, was auch bei der Cannabis-Legalisierung schon nicht wirklich berücksichtigt wurde, ist, man kann noch so viele Regeln erlassen, wenn die nachher nicht umgesetzt oder durchgesetzt werden können, zumindest zu einem großen Teil, dann sind diese Regeln meistens ziemlich wirkungslos, eventuell sogar backfiring, also richten sich sozusagen gegen sich selbst. Und von daher, erstmal kann man sagen, das ist so schon mal ein Ansatzpunkt. Es ist schade, dass es sozusagen auf Bundesebene verpasst wurde, da rechtzeitig eine generelle Lösung zu machen. Und es wäre, glaube ich, wichtig, weiter darauf zu achten, dass man eben nicht die Betroffenen, die sozusagen als Konsumenten durch diese Substanz in die Gefahr gebracht werden, bestraft bei Verstößen, sondern eben die Täter, also die Profiteure, die sozusagen dazu bereit sind, diese Substanzen in Umlauf zu bringen und diese Substanzen an Menschen, die sie konsumieren, weiterbringen. Und das wäre dann in dem Fall eben nicht nur der Kioskbesitzer, sondern auch eventuell die Hersteller. Also man braucht ja diese riesigen Kartuschen jetzt nicht wirklich zum Sahne aufsprühen. Da würden ja die kleinen Dinger fragen. Und da ist jetzt gar nicht das Verkaufsverbot vielleicht das erste, sondern ein Herstellerverbot von bestimmten Abgabegrößen etc. anzudenken. Aber das wird eventuell auf kommunaler Ebene schwierig durchführbar sein.
Aber wäre das was, wo Sie sagen, also einerseits hat Lachgas in Kiosken sowieso nichts zu suchen, es hat was im Krankenhaus zu suchen. Insofern, warum nicht einfach direkt auch den Verkauf in Kiosken verbieten und, wie Sie ja gerade sagen, den Herstellern diese verkaufsüblichen Größen verbieten, mit denen eben dann in diesem privaten Konsumbereich operiert wird?
Ja, würde ich absolut zustimmen. Genau. Also man muss sich fragen, muss das dort sein? Muss das so präsent sein? Ne? Also kann man weiterdenken und in ganz viele verschiedene Substanzen auch noch mal natürlich irgendwie durchdeklinieren. Ne? Also E-Vapes sind da ja genauso präsent oder noch präsenter.
Das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das hatte ich auch noch als Punkt auf der Liste. Also, aber um das kurz abzuschließen, also Sie würden sagen, ein Verbot an Jugendliche ist sozusagen absolut überfällig, ja, dass man das macht, aber eigentlich nicht weitgehend genug.
Genau.
Okay. Kommen wir zu den E-Vapes. Muss ich, glaube ich, auch nochmal erklären oder vielleicht wollen Sie es erklären. Das sind ja diese elektronischen E-Zigaretten und auch die sieht man ja wahrscheinlich direkt neben dem Lachgas. Ich habe es noch nicht untersucht. In immer mehr Kiosken, in immer größerer Zahl, also teilweise so richtig bunte Regale voll mit diesen E-Zigaretten, teilweise einmal E-Zigaretten, was, glaube ich, auch aus Umweltsicht einigermaßen problematisch ist, weil da eben auch viel Abfall anfällt. Was sind das? Was ist das für eine Zigarettenform und warum nimmt das gerade so extrem zu?
Genau, also das sind elektronische Verdampfer zu einem großen Teil, die aus Akkus bestehen. Das ist sozusagen auch eine Umweltproblematik, die damit irgendwie einhergeht, die insbesondere aber bei jungen Menschen dadurch attraktiv sind, weil sie viele Nachteile des Tabakrauches nicht haben. Aber durch die hohen Konzentrationen an Nikotin, was der abhängigkeitserzeugende Faktor ist in diesen Zigaretten, durchaus die Vorteile von Zigaretten auch mitbedienen können. Kurzum, das Nikotin, was in diesen E-Zigaretten mit verbaut ist, deshalb, weil da eben ein Elektromotor irgendwie auch mit, also Motor ist jetzt übertrieben, aber so eine elektronische Heizung mit drin ist, die dazu führt, dass dort ein gewisses Liquid, beziehungsweise es gibt auch so andere, bei denen sind dann so eine Art Tabakstoffe, die einfach erhitzt werden, also durch Temperatur dann irgendwie zum Dampf wird und dann inhaliert werden kann. Und dabei wird auch dieses Nikotin dann über die Lunge aufgenommen. Nikotin ist sehr abhängigkeitsmachend. Also es gibt also bestimmte Berechnungen, nachdem man anschaut, wie viele Menschen werden von einem Stoff, nachdem sie ihn irgendwann mal in ihrem Leben probiert haben, auch abhängig. Und da muss man sagen, ist Nikotin nicht viel hinter Heroin. Das ist eigentlich fast auf gleich auf. Für viele Menschen, die da draußen denken, irgendwie, muss man da ein bisschen damit aufräumen. Einmal Heroin heißt nicht, man wird darauf abhängig, sondern da gibt es auch Menschen, die das nehmen. Und wenn man mal so pragmatisch denkt, Heroin ist ja ein Opioid, was viele von uns vielleicht mal während einer Operation bekommen haben. Und doch die wenigsten, die während einer Operation Heroin bekommen, also oder ein Opiat bekommen haben, sind jetzt davon abhängig geworden. Und genauso gibt es ja auch sehr viele Menschen, die sozusagen mal Zigaretten probieren, aber nicht davon abhängig werden. Trotzdem das Abhängigkeitspotenzial dadurch bemessen, wie viele Menschen, die es insgesamt eine Substanz probieren und anschließend abhängig werden, ist vergleichbar. Und deshalb ist es ein hochpotenter Stoff. Die Gesundheitsschäden in Deutschland durch Nikotin sind gigantisch. Also das wird teilweise beziffert durch etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr. Also ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn ich mir unsere Drogenpolitik angucke oder überhaupt die Politik, über wie wenig Milliarden im Vergleich manchmal gestritten wird, aber an dieses Nikotin-Thema will man nicht ran. Ein Teil des Nikotins wird eben nicht über Zigaretten konsumiert, sondern eben über diese E-Vapes. Und die sind, wie gesagt, gerade bei jungen Menschen interessant, hat auch damit zu tun, wie sie beworben werden. Wie Sie gesagt haben, die sind omnipräsent. Wenn man mal durch Köln läuft und sich in die Kioske, einfach in die Fenster reinguckt, dann wird ihnen wahrscheinlich ziemlich schnell, eventuell sogar im Schaufenster schon, werden ihnen diese bunten Farbstifte da auffallen. Wenn Sie sich fragen, was das ist, das sind zum größten Teil Vapes, also solche E-Zigaretten.
Sie haben das eben ja so schön gesagt, es hat nicht die Nachteile einer normalen Zigarette. Und da würde ich gerne auf einen Punkt kommen, den wir hier noch nicht besprochen haben. Also ganz konkret ist es ja so, man stinkt danach nicht nach Zigaretten, weil die Dinger sind eben versetzt mit allen möglichen Aromastoffen. Also wenn man an so einem Ding zieht, dann hat man einen Kokosgeschmack, Mangogeschmack, Erdbeergeschmack. Also das schmeckt lecker, wenn man daran zieht. Ich habe das auch schon mal probiert aus Neugier. Das heißt, man merkt überhaupt nicht, dass man da Nikotin raucht, sondern das ist eher, ich will es jetzt nicht mit einer Süßigkeit vergleichen, aber es geht natürlich in die Richtung. Ich musste sofort an die Alkopops denken. Das sind die Dinge, mit denen ich groß geworden bin, als ich Teenager war. Das war eben der harte Wodka, der aber mit so einer süßen Plörre dazu versetzt war, dass selbst Jugendliche, die gar keinen Alkohol mögen, denken, das Zeug ist gut. Also da würde ich so die Analogie sehen. Sehen Sie das genauso?
Absolut. Also genauso wie Sie sagen, ist ja das Problem ist, Nikotin genauso wie Alkohol sind per se erstmal Substanzen, wenn die ein Mensch, der beides noch nicht konsumiert hat, irgendwie zu sich nimmt oder in den Mund bekommt oder inhaliert, dann ist das eher aversiv, also unangenehm. Das ist scharf, sowohl das Nikotin als auch der Alkohol und tendenziell eher nichts, was wir irgendwie zu uns nehmen wollen. Da gibt es eigentlich ein natürliches Ekelgefühl, aber so wie Sie es beschrieben haben, ist das eben auch beim Nikotin oder beim Tabak so entstanden. Also je weiter die Zigaretten entwickelt wurden, gehen wir mal von der Zigarre, die noch aus Tabakblättern besteht, die niemand auf Lunge rauchen möchte, weil das sofort zu einer sehr massiven Reaktion führt, dass man das nicht haben möchte, dann zur Filterzigarette, die schon fast gar nicht mehr aus richtigem Tabak besteht, sondern aus allen möglichen Beimengungen, die auch schon den Rauchprozess so angenehm gestalten sollen, dass man ihn eben auf Lunge rauchen kann, bis dann hin zur E-Zigarette, die eben, wie beschrieben, so ausgestaltet ist, dass man schon fast gar nicht mehr diese Schärfe merkt. Ich offenbare mich jetzt mal selbst. Ich habe auch öfters mal an diesen Dingern gezogen und auch den Vergleich zu nicht-nikotinhaltigen. Und dann merkt man doch sehr deutlich, was der Unterschied ist. Weil so nicht-nikotinhaltiges ist vom Geschmack her einfach, da fehlt diese Schärfe. Und das ist dann tatsächlich auch ein bisschen weniger spannend, weil diese Kombination aus scharf und süßlich, aromatisch natürlich auch wiederum, das kennen wir auch aus der Ernährungsindustrie, attraktiv ist.
Das heißt, es gibt diese E-Vapes tatsächlich auch nur zum Ziehen ohne Nikotin. Die sind aber auch, vermutlich in der Minderheit, denke ich.
Diese gibt es auch, die sind in der Minderheit ja. Und die sind ein Feigenblatt, das mal wieder die Tabaklobby, kann man ja jetzt nicht sagen, aber die Nikotinindustrie hier eingeführt hat, um irgendwie so mal wieder behaupten zu wollen, sie würden was für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung tun, wo ganz klar ist, die Industrie hat Profitinteressen, das ist immer so, das gehört so zur Industrie und Tabak- und Nikotinindustrie hat halt Profitinteressen an dem Absatz von Nikotin oder von diesen Produkten. Und ja, dann nimmt man halt manchmal auch so ein Produkt in Kauf, was man jetzt in den Laden stellen muss, was aber gar nicht so groß nachgefragt ist.
Und man auch muss ja da sagen, dass diese E-Vapes, die sind ja für unter 18-Jährige verboten. Und da kann ich nur sagen, funktioniert ganz wunderbar. Also Ironie on. weil ich natürlich, also schon ich kenne viele Jugendliche und sehe auch viele Jugendliche, die Dinge auf jeden Fall rauchen, und zwar die mit Nikotin. Und da kommen wir wieder so ein bisschen zur Lachgaskurve, weil nur weil es erst ab 18 ist, wenn es eben angeboten wird, jeder kennt 18-jährige Freunde, die KioskbesitzerInnen nehmen es nicht überall ganz genau, dann hat man die Dinger natürlich trotzdem in der Hand von 15, 14, 16-Jährigen, die das eben lecker finden.
Ja, genau. Das ist ein Riesenproblem, was wir da haben. Und auch da, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht hat irgendwo jemand eine Statistik bitte zuschicken zu, wie häufig wird denn eigentlich aus den Suchtpräventionsfachkräften geprüft. So ähnlich wie man das beim Alkohol kennt, dass es sozusagen so Testeinkäufe gibt, inwiefern das denn eingehalten wird beim Nikotin. Ich gehe davon aus, dass auch hier Fachkräftemangel und problematische Bürokratiebarrieren das eigentlich eher zum größten Teil verhindern. Damit gibt's zwar die Regel, dass man unter 18 da nicht drankommen kann, aber genauso wie Sie es geschrieben haben, in der Realität ist es halt ein Klacks.
Vielleicht nochmal aus Ihrer wissenschaftlichen Brille, wie ist das denn zu bewerten, dass da jetzt eine Industrie extrem erfolgreich ein Produkt durchsetzen kann, was überhaupt nicht nach dem schmeckt, was es ist und was ja ganz offensichtlich total dazu geeignet ist, nochmal das Thema Einstiegsdroge bei Jugendlichen auch zu verfangen. Da muss es doch auch auf politischer Ebene schon Diskussionen geben, wie gehen wir damit um, muss man das nicht vielleicht doch verbieten, unter welchen Bedingungen kann so eine Tabakindustrie das überhaupt auf den Markt bringen, wenn ja eigentlich klar ist, wozu das ist.
Naja, unter den Bedingungen, dass Politik sich natürlich gerne durch Interessensvertretungen beeinflussen lässt und Interessensvertretungen, die besonders viel Einfluss haben, sich dadurch auszeichnen, dass sie einen hohen Zugang zu Geld haben. Und wenn man sich jetzt eben genauso wie Sie beschrieben haben, anguckt, die Industrie von Tabak und Nikotin, die ist natürlich sehr geldmächtig, weil sie natürlich Profit macht. Und demgegenüber steht seltsamerweise nicht die ganze andere Industrie in Deutschland, die sagt, wir brauchen gesunde Fachkräfte. Weil gerade bei Tabak ist ja irgendwie ein Hauptproblem oder auch beim Nikotin generell, also nicht nur bei Zigaretten, sondern eben auch bei E-Zigaretten, ist, dass diese Menschen, jetzt müssen wir so ein bisschen weg von den Jugendlichen, so in etwa ab der Mitte des Lebens, also so ab 50 halt krank werden, dass dort koronare Herzerkrankungen, Bluthochdruck etc. ein wirkliches Problem darstellt. Und wenn eine Fachkraft halt in diesem Lebensabschnitt ist, dann hat die eine unglaubliche Ressource bei sich, nämlich Routine und Kompetenz. Und wenn die dann krank wird und ausfällt, und bei koronaren Herzerkrankungen ist das Risiko groß, potenziell auch früher verstirbt. Also wir wissen, dass beim Tabak das etwa 10 Jahre früher versterben ist und das reicht eben schon in die Arbeitszeit hinein. Genau, das ist sozusagen ein großes Problem, dass auf der anderen Seite in den anderen Industrien irgendwie das so gewähren lassen wird, ne? Dass man da eigentlich die eigene wichtige Ressource kaputt machen lässt durch diese Industrie, die auch wirtschaftlich mächtig ist. Aus der Sicht der Gesundheitsschützer, beziehungsweise aus der sozialen Sicht sozusagen, was die Folgen sind vom Nikotinrauchen, muss man sagen, die haben halt natürlich nicht so viel Einfluss, weil sie auf der anderen Seite davon abhängig sind, was die Politik entscheidet. Also als Wissenschaftler oder als Arzt oder Therapeut oder als Suchtpräventionsfachkraft bin ich da ja darauf angewiesen, ob jetzt die Politik sagt, wir stecken so und so viel Steuergelder in den Gesundheitsschutz und in die Förderung von Prävention. Das heißt, an der Stelle hat die Politik eigentlich den längeren Hebel. Und der Zufluss in die Politik, der käme erst am ehesten aus der Industrie. Kurzum, es fehlt sozusagen ein industrielles Gegengewicht, weil die Gesundheitsindustrie, ne, obwohl wir auf der einen Seite eine große Kapitalisierung in der Gesundheitswirtschaft drin haben, aber die erwirtschaftet ja nicht in dem Sinne Geld. Und da kommt aber natürlich auch nochmal aus der empirischen Perspektive dazu, dass wir Menschen tendenziell so angelegt sind, dass wir eher da rein investieren, wo uns ein angenehmer Outcome erwartet, als da rein investieren, wo ein unangenehmer Outcome ausbleibt.
Was heißt das?
Das heißt kurz gesagt, ich gebe lieber Geld dafür aus, dass mir eine Zigarette oder eine E-Zigarette kurzfristig ein gutes Gefühl gibt, als Geld dafür ausgeben, dass ich später keine Probleme bekomme.
Okay.
Keine Gesundheitsgefahren sozusagen auf mich warten.
Also ich als Individuum handle meistens so.
Wir als Menschen tendenziell ausgelegt, ja, dass wir das so machen.
Ja.
Eher kurzfristig orientiert sind und die langfristigen Folgen eigentlich nicht so gut einkalkulieren. Und das wäre eben genau die Aufgabe von Politik, meiner Meinung nach, dort entsprechend gegenzusteuern.
Ich finde, jetzt können ja Erwachsene bei legalen Drogen machen, was sie wollen. Also das ist ja völlig in Ordnung. Ich denke mir eben nur als Laien so, wenn das... Also bei diesen E-Vapes wirkt mir das einfach so offenkundig so, dass das praktisch wie so Bonbons, aber eben keine Bonbons sind, die da unnötig verführen, dass ich mich frage, warum man nicht gerade da eben dann doch von Anfang an sehr streng drauf geguckt hat und gesagt hat, das geht so eigentlich nicht.
Naja, auch da muss man sich, glaube ich, immer wieder die Komplexität der Verwobenheit mit der Industrie und auch der Thematik anschauen. Also wir haben jetzt gerade, was Sie angesprochen haben, dieses Marketing, was dort stattfindet, ist aus wissenschaftlicher Perspektive ganz klar Kinder- und Jugendmarketing. Also da werden komische Aromen, die man als Erwachsener vielleicht schon gar nicht mehr so positiv findet, aber die Jugendliche total toll finden, irgendwie eingeführt. Es wird auf Farbgebung geachtet und das hat ja auch irgendwie so, also wenn man so einen bunten Lego-Kasten aus dem Kindergarten irgendwie anguckt, dann ist das ähnlich bunt wie das, was man da in diesen Vape-Regalen sieht, nämlich alle intensiven Farben, die so leuchten. Und das ist natürlich Verführung für Kinder. Das dockt auch an bestimmte Erfahrungen an, wie zum Beispiel an die Haribo-Tüte, wo ja auch bunte Gummibärchen dann irgendwie mit drin sind. Und wie Sie es gesagt haben, verführen. Jetzt haben wir bei den E-Vapes sozusagen die Situation, dass einerseits E-Vapes sehr wahrscheinlich wirklich weniger Gesundheitsgefahren haben als Zigaretten.
Weil die Abbrennstoffe fehlen,
um ein Vielfaches krebserzeugender sind. Jetzt sind aber Krebs nicht die einzige Folge vom Rauchen. Und wir haben wieder so eine kurzfristig-langfristig Thematik, die irgendwie mit drin ist. Beim Krebs haben wir es halt schon lange untersucht und es ist eine ziemlich eindeutige Befundlage, wie schädlich das halt ist. Und bei diesen Vapes ist das noch nicht. Das hat ein Einfallstor gegeben für die Industrie, immer wieder Zweifel an den Befunden, dass es eben trotzdem schädlich ist, auch wenn es nicht so schädlich ist.
Also die Industrie sagt quasi, naja, das reine Nikotin ist ja nicht so schlimm.
Das genau. Ja. Und damit hat sie im Prinzip auch recht. Was die meisten Menschen aber hören, ist nicht ein, das ist weniger schlimm, sondern die meisten Menschen hören, das ist gesund. Ne, weil viele Menschen nicht in so einer Dimension denken können oder wollen, mehr oder weniger. Das ist nämlich kompliziert. Sondern entweder oder. Also das eine macht krank, das andere nicht. Und das ist gefährlich in diesem Zusammenhang, weil die positive Wirkung, die das Nikotin eben hat, vermittelt, mit mir hast du Spaß. Und jetzt hast du ja noch gehört, ich bin auch nicht so gesundheitsschädlich. Was man aber dabei wirklich gehört hat, ist, ich bin nicht giftig. Und das ist aber falsch. Also das ist einfach so ein gradueller Unterschied, der ist auch sehr, sehr schwer zu vermitteln.
Was macht das Nikotin? Also was weiß man schon darüber? Sie sagen ja, offenbar weiß man es wahrscheinlich auch noch gar nicht vollständig vielleicht.
Genau, also Nikotin dockt im Gehirn an die sogenannten acetylcholinergen Rezeptoren an. Das sind Rezeptoren, die in unserem Gehirn, in unserem Nervensystem ganz viele verschiedene Funktionen erfüllen. Die beeinflussen oder regulieren mit auch den Schlaf-Wach-Rhythmus, das Appetitgefühl und auch Konzentrationsfähigkeiten. Und deshalb ist Nikotin auch sehr attraktiv, weil es auf eine gewisse Art und Weise eben auch diese Funktionen mit bedienen kann. Das Spannende auch gerade an der Zigarette ist, dass die Dosis auch die Regulation bestimmt, und zwar ziemlich passend zu dem, wie wir atmen. Kurz gesagt, Nikotin kann uns beruhigen, kann uns aber auch wacher machen, konzentrierter machen, und zwar dosisabhängig, genauso wie wir inhalieren. Wenn wir sehr erregt sind, also sehr aufgeregt sind, sei es angenehm aufgeregt oder unangenehm aufgeregt, dann atmen wir in der Regel sehr tief. Wenn man sehr tief an der Zigarette zieht, dann bekommt man eine sehr hohe Dosis Nikotin, und eine hohe Dosis Nikotin wirkt eher beruhigend. Wenn wir nicht aufgeregt sind, sondern sehr müde, sehr traurig oder trist und so, dann atmen wir eher flach. Und wenn man weniger Dosis, also eine niedrige Dosis Nikotin abbekommt, dann wirkt das eher wachmachend.
Also der vermeintliche Helfer in allen Lebenslagen.
Genau das wird vermittelt, ohne zu sagen, die Lebenslage ab 50 sieht dann ganz anders aus. Und dann gibt es diesen einen Helmut Schmidt, jetzt nicht mehr, Gott hab ihn selig, aber diese eine Person, die man kennt, die irgendwie 40 Zigaretten am Tag raucht und schon über 90 geworden ist, und die anderen 120.000 Todesfälle, die wir pro Jahr auf den Tabakkonsum zurückfinden, die werden vom Gehirn ausgeblendet, weil wir Menschen so eben gerne denken. Wir wollen das Schöne sehen und das Negative möglichst nicht.
Letzte Frage zu den Zigaretten, bevor wir uns dann wirklich dem trockenen Januar zuwenden. Es gab doch eigentlich die gute Nachricht, dass Rauchen bei immer mehr Jugendlichen uncool ist, also immer weniger Jugendliche rauchen, statistisch belegt. Muss man sagen, dass das mit dem Aufkommen von diesem Vape-Phänomen jetzt vorbei ist? Sieht man das schon in den Statistiken, oder erwarten Sie zumindest, dass es dann dadurch wieder einen deutlichen Zuwachs geben könnte?
Also man kann davon so ein bisschen ausgehen. Tatsächlich hatten wir jetzt diesen Zuwachs zuletzt noch nicht wirklich erklärt, warum jetzt bei den Jugendlichen das Rauchen wieder zugenommen hat. Corona hatte sicher einen gewissen Effekt. Gleichzeitig, wir sind ja immer noch extrem schlecht darin, irgendwie Ursachen zu finden, warum eigentlich unsere Jugend ganz generell einfach deutlich stärker belastet ist. Wir sehen das ja in unterschiedlichsten Studien, dass einfach die Belastung, die Stressbelastung von jugendlichen Menschen höher wird. Und wie gesagt, wenn Zigaretten oder E-Zigaretten so eine vermeintliche, oder auch andere Substanzen so eine vermeintliche Rolle bekommen, wie damit kann man kurzfristig seinen Stress reduzieren, das ist einfach nur normal, dass Jugendliche dann auch sagen, dann probiere ich das jetzt aus, weil irgendwie in der Schule und überall habe ich nur noch Stress. Aber über die wirklichen Ursachen, warum das jetzt zugenommen hat, ob das damit zu tun hat, dass wir immer mehr Krisen um uns herum erleben tatsächlich, oder dass wir irgendwie die Hilflosigkeit von Menschen in Machtpositionen erleben, diesen Krisen gegenüber zu begegnen. Das ist, ja, da gibt es viel Spekulation. Aber vor dem Hintergrund, aber auch vor dem Hintergrund, dass der normale Prozess bei einer Abhängigkeitserkrankung der ist, dass man mit der Zeit immer mehr von einer Substanz möchte, lässt halt leider vermuten, dass doch mit der Zeit immer mehr Menschen, oder dass sich das vielleicht wieder umkehrt, sozusagen die Abnahme unter den Jugendlichen, und es eher wieder zu einer Zunahme von Nikotinkonsum kommt. Ob es tatsächlich einen Umstieg wieder auf die alte Zigarette kommt, fraglich. Aber auch da nochmal, auch das Nikotin selbst hat einfach eine ganze Reihe an schädigenden Folgen.
Kommen wir zum Dry January. Zeigt dieser Monat für Sie, der ja an Popularität gewinnt, für Sie vor allem, dass es ein Problem gibt, oder ist der Dry January eine gute Nachricht, weil offenbar ja auch die Sensibilität für das Thema riskanter Alkoholkonsum gestiegen ist? Er lacht, für alle, die das jetzt nicht sehen.
Genau, ich lache, weil diese Entweder-Oder-Fragen meistens in der Psychologie oder in dem Suchtfeld durch eine Sowohl-als-auch-Antwort ergänzt werden müssen.
Wie würde die lauten?
Ja, also sowohl es ist eine gute Nachricht, dass Menschen mehr und mehr durch so einen Dry January sich hinterfragen bezüglich ihres Alkoholkonsums. Das deutet ja doch darauf hin, dass die Menschen irgendwie zu einem großen Teil das Bewusstsein irgendwie erreicht haben, naja, es kann ein Problem mit Alkohol geben. Auf der anderen Seite, dieses Bewusstsein bräuchte man natürlich gar nicht erst, wenn es sozusagen, und es müsste vor allem auch nicht so weit verbreitet werden, wenn es damit nicht ein Problem gäbe. Von daher, es hat beide Anteile irgendwie mit drin.
Und ich hatte es befürchtet oder vermutet, ja.
Genau, das gehört eben einfach mit dazu. Interessant finde ich an dem Dry January und ich glaube, wer es jetzt durchgezogen hat, wird eventuell positive Erfahrungen gemacht haben, eventuell auch nicht. Das ist wieder sehr spezifisch, sehr unterschiedlich. Und da sind wir wieder bei einem großen Problem, welche Aussage sollte man jetzt über so eine Medien treffen, um den Leuten, die jetzt den Dry January gut überstanden haben, nicht fälschlicherweise zu signalisieren, ihr könnt wieder weitermachen, so wie es im Dezember gemacht hat, nämlich auf jedem Weihnachtsmarkt und auf jeder Familienfeier und jeder sonstigen Feier irgendwie völlig über die Stränge zu schlagen. Das wäre eine falsche Botschaft, die man aus so einem Dry January natürlich ziehen kann. Ja, gibt es ja genügend Leute, die sagen, ach, ich habe es jetzt einen Monat lang so gemacht und alles gut und ich habe keine Abhängigkeit oder keine Entzugsprobleme bei mir beobachtet. Nicht mal die Mehrheit der Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung hat Entzugsprobleme, muss man dazu sagen. Das ist eigentlich eher ein kleineres Phänomen auch unter dem. Deshalb, das ist kein wirklich griffiger Indikator, wie eigentlich fast nichts. Das ist das Blöde. Man merkt es also meistens doch immer erst, wenn es zu spät ist.
Kleine statistische, nicht statistisch valide Umfrage in meinem Freundeskreis. Die, die es machen, haben mir berichtet, dass es ihnen deutlich besser geht. Also, dass sie morgens ausgeschlafener sind, so, dass sie sich leistungsstärker fühlen und so weiter.
Ja, genau. Ist ein typischer Effekt, den man vom Nicht-Alkohol-Trinken kennt. Also zunächst mal kontraintuitiv, also entgegen dem, wie man es wahrnimmt, weil viele Menschen Alkohol konsumieren und dann erleben, dass sie besser schlafen können. Und das ist so ein Problem, man erlebt subjektiv was, aber was objektiv passiert, ist was anderes. Und dann gibt es gute Untersuchungen, die zeigen, man schläft schneller ein und leichter ein. Gerade aber die Schlafphasen, die für die Erholung zuständig sind, werden durch den Alkoholkonsum aber gestört, sodass man zwar vielleicht subjektiv das Gefühl hat, ich bin ja früh eingeschlafen, ich habe lange geschlafen. Das Energiedefizit über den Tag wird wieder durch viel Kaffee irgendwie abgepuffert, aber sozusagen die Erholung ist eigentlich weniger und genau das kann man dann feststellen, wenn man einmal einen solchen Monat einführt.
Wie hat sich denn der Alkoholkonsum in den vergangenen Jahren entwickelt? Gibt es da in Anführungsstrichen Trends?
Ja, wir haben eine relativ stabilen Hochkonsum, würde ich jetzt mal sagen, in der Gruppe der Menschen, die viel konsumieren. Das mit den Trends ist eine gefährliche Lage, finde ich, weil an dieser Stelle wird ganz häufig in verschiedenen Medienbeiträgen der Durchschnittskonsum des Deutschen berichtet. Fast jeden Artikel, den man irgendwo in einem Qualitätsmedium zum Thema Alkoholkonsum in Deutschland sieht oder auch sonstige Medienbeiträge, beginnt irgendwie mit diesen 10,6 Liter Reinalkohol, den der Deutsche konsumiert. Das ist völliger Bullshit. Bitte lassen Sie diesen Aussage so im Podcast drin.
Unbedingt, ja klar. Aber warum?
Genau. Stellen Sie sich vor, wir würden das gleiche mathematische Experiment mit Zigaretten machen. Dann müssten wir nämlich sagen, jeder Deutsche raucht pro Monat 3 Schachteln Zigaretten. So, und jetzt müssten eine Menge Hörer zu Hause sagen, ich rauche aber keine 3 Schachteln. Ich rauche nicht mal eine. Das müsste die Mehrzahl ihrer Hörer sein. Und genauso ist es beim Alkohol auch. Wir haben etwa 20% der Bevölkerung, die trinkt Alkohol in einem noch vor ein paar Jahren als riskant bezeichnetem Alkoholkonsum. Und wir haben 80% der Gesellschaft, die trinkt in einem damals noch risikoarm benannten Konsum. Risikoarm deshalb, weil auch das ein Risiko hat. Aber diese Zahl von 10,6 Litern Reinalkohol, wenn man das in Weinflaschen umrechnen würde, dann würde das bedeuten, jeder Deutsche trinkt zu Hause jeden dritten Tag oder jeden zweiten bis dritten Tag 1 Liter Wein. Und diese Botschaft ist jetzt für alle Menschen, die weniger Alkohol trinken, die Botschaft so, ach, ich bin ja super, ich bin ja viel besser dran. Und ist für sehr viele aus dieser 20%-Gruppe, die riskant trinken, die Botschaft, ach, ich bin ja gut im Schnitt. Dabei sind sie aber nur im Schnitt für bereits die 20%, die schon wirklich riskant konsumieren. Und jeden zweiten Tag eine Flasche Rotwein, das ist kein Durchschnittskonsum. Das ist ein Durchschnittskonsum in bestimmten Filterblasen. Wir umgeben uns ja gerne mit Menschen, die so sind wie wir. Also wenn ich eine bestimmte politische Einstellung habe, dann bin ich lieber mit Leuten zusammen, mit denen ich mich darüber nicht streiten muss. Weil Streit, es gibt manche Menschen, für die ist das auch spannend, aber Streit ist per se erstmal was Anstrengendes.
Sie wollen sagen, wenn ich gerne Alkohol trinke, suche ich mir Leute, die gerne Alkohol trinken.
Suche ich gerne Leute, die Alkohol trinken und umgebe ich mich mit Leuten, die gerne Alkohol trinken. Also so ein Klassiker aus der Psychotherapie mit Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit ist, man fragt, wie viel trinken sie denn Alkohol, und dann sagen sie, ja, ganz normal wie alle. Und dann fragt man nach, wie viel trinken sie denn? Ja, 5 Weizen am Abend. Und jetzt gibt es wahrscheinlich einige Hörer zu Hause, die sagen, ja klar, mache ich auch, und machen alle in meiner Stammkneipe auch. Und es gibt wahrscheinlich sehr viele, die sagen, oh, das schaffe ich ja nicht mal in der Woche. Oder ja, kann man schaffen in der Woche, ist jetzt nicht. Aber es gibt eben viele, die machen das gar nicht. Also wir haben hier eine ganz große Verzerrung, und eine solche Botschaft vermittelt meiner Meinung nach an einen Großteil der Menschen, die bereits einen problematischen Konsum aufweisen, eine völlig falsche Sicherheit. Deshalb, das sollte man immer noch mal berücksichtigen. Ein ganz, ganz großer Teil der Bevölkerung trinkt deutlich weniger als das, was Menschen, die viel trinken, in der Regel denken, was normal ist und was auch durch solche falsche Statistik, weil eben einfach die Verteilung nicht so ist, dass ein Mittelwert aussagekräftig wäre. Ich nehme nochmal das Beispiel mit den Zigaretten. 3 bis 4 Schachteln Zigaretten pro Monat wäre sozusagen der Durchschnitt, wenn wir das dort äquivalent berichten würden wie beim Alkohol.
Wir müssen im Thema Alkohol unbedingt noch einen eigenen, weiteren Podcast sprechen. Eigentlich wollte ich das viel mehr tun, aber es war so spannend, jetzt mit Ihnen auch über die E-Vapes zu sprechen und über das aktuelle Lachgas, dass der Alkohol ein bisschen zu kurz kommt. Und das ist vielleicht auch meine letzte Frage im Zusammenhang mit dem Alkohol. Ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, es gibt diese in Köln versuchten Strategien, wie die Kampagne Keine Kurzen für Kurze, um dieses große Problem, wofür ja die Zülpicher Straße leider so ein bisschen zum Synonym geworden ist, nämlich auch den exzessiven Alkoholkonsum bei Jugendlichen, bei jungen Menschen irgendwie einzudämmen. Jetzt steht der Straßenkarneval mehr oder weniger bald vor der Tür. 3 Wochen haben wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Wo sagen Sie, was würde helfen, was hilft eventuell bereits schon jetzt? Und was würden Sie einer Oberbürgermeisterin empfehlen, wenn die bei Ihnen anruft und sagt, was können wir besser machen?
Okay, also ich würde zunächst mal sagen, es wäre ganz wichtig, dass auf jeden Fall Wasser und mindestens ein anderes attraktives nicht-alkoholisches Getränk vom Preis her mindestens oder maximal halb so teuer sein darf wie das billigste alkoholische Getränk. Also wir haben in Deutschland eine Gesetzgebung, wonach in jeder Gaststätte irgendwie ein nicht-alkoholisches Getränk billiger sein muss als ein alkoholisches. Die meisten Wirte machen das so, dass das ein Getränk ist, was sehr selten konsumiert wird, sehr unattraktives Bitter Lemon zum Beispiel. Damit haben sie ihre gesetzliche Auflage erfüllt und könnten weiterhin das Kölsch extrem günstig anbieten. Also Preisgestaltung spielt eine ganz große Rolle. Dann wäre meine dringende Bitte an die Stadt Köln, es nicht wie beim 11.11. zu machen. Am 11.11. war die Ansage von der Polizei, dass man den Minderjährigen, die alkoholisiert aufgegriffen werden wird, das Jugendamt sozusagen nochmal aufdrängt, möchte ich sagen. Das Jugendamt hat genug jetzt schon zu tun. Die müssen sich nicht auch noch darum kümmern. Außerdem, für die meisten, die Post und Kontakt zum Jugendamt bekommen, weil ihre Kinder problematisch sich verhalten haben, was den Alkoholkonsum angeht, bedeutet das eine enorme Stressbelastung. Und Stress in der Familie ist wiederum ein Auslöser für deviantes Verhalten, für den Bedarf, eventuell wieder mehr zu konsumieren. Vielleicht nicht mehr direkt in der Karnevalszeit selbst, aber danach. Also das bitte nicht mehr, weil das im Prinzip in diese Richtung geht, die eigentlich vom Alkohol Getroffenen, nämlich die Minderjährigen oder Menschen, die sich so intoxiziert haben, dass sie dadurch Probleme bekommen, also die Opfer des Alkohols, die werden jetzt auch noch als Täter deklassiert. Du bist selbst verantwortlich, du musst jetzt auch noch die Strafe dafür kassieren. Tatsächlich hat das Jugendamt natürlich die Funktion, auch zu helfen und zu unterstützen. Dafür muss man auch große Werbung machen, dass das es macht. Aber lesen Sie mal Ihre eigenen Medien und andere Medien. Jugendämter sind am Limit mit den Aufgaben, die sie jetzt schon haben. Danke an die Bürokratie an dieser Stelle mit einem großen ironischen Smiley. Genau, von daher, wenn, dann bitte die Profiteure der Alkoholindustrie dran nehmen. Wer hat denn einem Jugendlichen jetzt den Alkohol gegeben? Wer hat nicht verhindert, dass Jugendliche den Alkohol bekommen haben? Wer hat nicht verhindert, dass jemand, der eigentlich schon Intoxikationsanzeichen gezeigt hat, und das ist beim Karneval natürlich sehr schwer einzuschätzen, wäre aber trotzdem eigentlich in der Fürsorgepflicht der Menschen, die an Alkohol profitieren, und das sind eventuell Kneipenwirte. Ich habe da, auch wenn ich wahrscheinlich den Hass von manchen Kneipenwirten dann bekomme, ich habe da eigentlich aus Gesundheitsperspektive keine Scheu zu sagen, ja, aber dann zahlt bitte auch die Rechnung für das, was an Schäden hinten raus passiert. Und dann würden viele wahrscheinlich auch sehr viel sorgsamer damit umgehen, wen sie wie stark abfüllen und daran sich bereichern.
Das heißt ja schlicht und ergreifend, Kioske besser kontrollieren, Geschäfte besser kontrollieren, Bars besser kontrollieren, dass sich da auch an die Regeln gehalten wird. Und im Zweifel natürlich die Jugendlichen an den Einlässen und überall anders gucken, was sie dabei haben.
Genau. Ja.
Okay. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich habe ja schon gesagt, also zu Alkohol müssen wir uns nochmal intensiver treffen. Am 1. April jährt sich ja die Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Auch da finde ich es total spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen, wie Sie eigentlich dieses Jahr bewerten. Deswegen spreche ich direkt hier die Einladung aus, dass Sie nochmal kommen, wenn Sie Lust haben. Und sage bis dahin vielen Dank und alles Gute.
Ja, vielen Dank. Da komme ich sehr gerne und habe vielleicht bis dahin auch aktuelle Daten.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Mit K.